Ihr Lieben, ich muss ein bisschen improvisieren, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ich habe euch letztes Mal gesagt gehabt, letzten Sonntag, wo es ja um diese dynamische Gemeinschaft und so auch geht, dieses Thema, was ich echt glaube, das sehr zentral ist, im Wort Gottes sehr zentral ist, mitten im Herzen Gottes ist, wie ist das Gemeinschaft, das Gebilde namens Gemeinde, wie sind die Beziehungen, habe ich euch letztes Mal gesagt, ich möchte euch aber auch nochmal reinnehmen in Impulse von der Gemeindefreizeit. Ich denke, einige von euch waren auf der Gemeindefreizeit dabei, andere eben nicht. Und wir hatten eine sehr gesegnete Gemeindefreizeit mit Stefan Vatter, der unser Referent war, da auf dem schönen Blick, neben einem ganzen schönen Ambiente, einfach noch eine richtig starke Zeit, wo er uns Impulse auch weitergegeben hat. Und da möchte ich manches nochmal komprimieren. Es geht gar nicht darum, nochmal alles zu wiederholen. Das kann ich auch gar nicht, sondern das ist einfach auf was zu fokussieren. Das Thema auf der Gemeindefreizeit seht ihr hier. Das war dieses Thema Kostbarkeit und Berufung von Gemeinde. Also was macht die Kostbarkeit von Gemeinde auch aus und auch die Berufung? Zum Ersten möchte ich euch nur diesen einen Vers weitergeben. Der bewegt mich darin immer wieder, wenn ich über Kostbarkeit von Gemeinde nachdenke. Was macht denn die Gemeinde kostbar? Bist es du, dass wir hier sind? Das ist auch eine Kostbarkeit, ja? Aber das ist noch nicht. Sondern die Kostbarkeit macht Paulus in diesem Epheserbrief Vers deutlich, wo er sagt, die Gemeinde ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Und das ist so ein klasse Vers, der hört sich, Stefan Vater hat es gesagt, als ich den da auf der Gemeindefreizeit vorgelesen habe, hat er gesagt, ja, das hört sich ein bisschen philosophisch an, dieser Bibelvers. Aber wenn man den mal nachspürt, dann heißt es bildlich für mich gesprochen, die Gemeinde ist wie ein Gefäß. Und die Kostbarkeit von Gemeinde gründet sich darin, dass in diesem Gefäß was? Christus ist. Seine Gegenwart, seine Präsenz. Was hat denn der Tempel in Israel so besonders gemacht? Es war natürlich ein Prachtbau, ein schöner Bau. Aber die Besonderheit des Tempels war immer die Präsenz, die Gegenwart Gottes. Wo die mal nicht mehr da waren, da war es halt ein schöner Bau, wie es viele andere in anderen Kulturen auch schöne Baus gegeben hat. Aber es war nichts Besonderes. Die Präsenz, die Gegenwart Gottes ist so entscheidend. Eine Gemeinde, die nicht bestrebt ist, die nicht sagt, Gott, du bist der, der alles erfüllt. Hier dieser Vers, sie ist sein Leib, sie ist erfüllt von Christus. Ich weiß nicht, was wir sagen würden. Ist die EFG Kirchheim erfüllt von Christus? Ja, absolut. Christus ist erlebbar. Aber ich glaube, dass es auch noch ein Mehr geben kann. Weil die Sache ist die, wenn Christus nicht in seiner Gemeinde ist, dann ist Gemeinde nur ein Hohlkörper. Nur ein hohles Gefäß. Vielleicht äußerlich schön, aber es wird keine Power, keine Kraft haben. Die Kostbarkeit von Gemeinde, das ist nicht, ob alles nach deinem Plan läuft, ob du mit allem zufrieden bist, was hier oben läuft. Das macht nicht die Kostbarkeit aus. Das Gebäude, wie gesagt, nicht mal wir sind es in erster Linie, sondern dass Christus gegenwärtig ist. Das macht die Kostbarkeit von Gemeinde auch aus. Und dann geht es um Berufung und dann das Zweite, Ehre Gottes, genau. So, kann ich gleich ein paar Blätter wegtun. Wir haben viel in dieser Gemeindefreizeit nachgedacht, auch was hat die Gemeinde für eine Berufung? Also Berufung, Beauftragung, also was will Gott durch die Gemeinde wirken? Und Stefan war es so wichtig, immer wieder zu sagen, es geht um die Ehre Gottes, dass er verherrlicht wird. Und dass alles, was wir tun, sagen, wie wir planen, weil wir Prioritäten setzen, immer unter diesem Aspekt ist, Gott ehrt es dich. Und dann hat er am Sonntagmorgen, und auf das möchte ich eigentlich heute Morgen vor allem eingehen, und da hat der Herr in der Vorbereitung mir einfach nochmal einen Gedanke dazu geschenkt. Er hat am Sonntagmorgen uns, er hat es genannt, Imperative gegeben. Für grammatikalische Leute. Imperativ heißt nicht, es wäre schön, wenn du das und das tun würdest, sondern das ist tu's, mach. Ja? Jakobus zum Beispiel finde ich klasse. Das ist ein Vers. Demütigt euch vor Gott und widersteht dem Teufel. Das sind zwei Imperative, die total zusammengehören. Habe ich auch die Woche nochmal gelesen, wo ich manchmal denke, das gefällt uns schon auch und ist auch gut, da komme ich gleich noch. Widersteht dem Teufel, das ist ein Imperativ. Das ist nicht, es wäre schön, wenn du es tun würdest. Sondern es ist ein klarer, geht es nicht mehr. Widersteht dem Teufel, aber davor steht, demütigt euch unter Gott. Kommt unter seine Herrschaft. Spielt nicht nur so ein bisschen was, sondern, genau, das sind Imperative. Und hier, der Stefan hat wirklich an diesem, nachdem er viel super Input gegeben hat, das kann ich auch noch sagen, die Vorträge sind mittlerweile auf der Homepage, kann man sich auch anhören für alle, die nachhören wollen. Man kann die Vorträge anhören, diese Predigten. Und am Sonntagmorgen, da hat er nochmal echt den Herrn gesucht, vor der Message oder in der Nacht, ich weiß nicht genau, und hat nochmal gefragt, Gott, was hast du denn für die EFG Kirchheim? Und auf das möchte ich heute nochmal einfach eingehen. Und das sind in diesen drei Bildern, die ich da euch bringe. Es waren im Grunde genommen 5 Imperative, also solche Befehlsformen. Und die stelle ich euch kurz vor, oder nicht 5, sondern 3 habe ich ausgesucht. Weil das, was von diesen 5, das, wie soll ich sagen, alles 3 sind ein bisschen unterschiedliche Akzentsetzungen, aber haben im Gleichen zu tun. Also, das Erste, ihr seht ihn hier. Lasst den Löwen raus. Das war das Erste. Jawohl. Das Zweite war das nächste Tier. Packt den Stier bei den Hörnern. Das war das Zweite. Und das Dritte war, erhebt den Stab. 3 Imperative. 3 Imperative. Lasst den Löwen raus. Ergreift den Stier bei den Hörnern, erhebt den Stab. Und ich kenne Stefan Vater, der sagt nicht nur irgendwie sowas dahin, das ist wirklich ein Mann, der im Hören auf Gott wirklich da intensiv drin ist. Und der hat da diese Worte in uns hineingesprochen. Da möchte ich nochmal einfach heute Morgen den Fokus auch drauf setzen. Hier in diesem nochmal, lass den Löwen raus, pack den Stier bei den Hörnern, erheb den Stab. Ich würde diese 3 Dinge so zusammenfassen. Eine in Christus gegründete Kühnheit, mit der wir unser Lebensumfeld verändern. Darum geht's. Wo er sagte, er sprach immer wieder vom Zirkulieren, also dass das, was in uns ist und was uns geschenkt ist, wer wir in Christus sind, dass es nicht nur ein inwendiges Geschehen bleibt, auch nicht nur inwendig in der Gemeinde, sondern dass es zirkuliert hinaus in die Welt, dort, wo du bist, an deiner Schule, im Arbeitsplatz, in der Familie. Die Wirksamkeit des Glaubens, oder andersrum gesagt, wenn es nicht zirkuliert in die Welt hinein, das, was in dir lebt, das, was wir hier feiern, wenn wir Gott anbeten, sagen, du bist Herrscher, du bist A und O, Anfang und Ende, wenn es ein Bekenntnis ist, die nur in diesem Raum gilt, aber nicht in deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder dort, wo du bist, dann greift es zu kurz. Dieses Zirkulieren dessen, was in uns lebendig ist, Leute, es ist in uns doch lebendig. Ja? Wir müssen es nicht kleinreden, das lebt in uns. Nur diesen Sprung hinein in die Welt, das braucht es einfach. Und da waren diese 3 Punkte, lasst den Löwen raus, packt den Stier bei den Hörnern, erhebt diesen Stab. Die Gemeinde, ich weiß, die Gemeinde ist auch ein Ort, wo man Schwachheit nicht wegdiskutieren muss. Im Sinne von, wir sind immer und gehen von Triumphzug zu Triumphzug. Wir haben gerade Menschen, die echt durch tiefe Dinge gehen. Und das muss man nicht wegdiskutieren. Und trotzdem fordert das Wort Gottes auf und sagt zum Beispiel in Epheserbrief, werdet stark in der Kraft meiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark in der Kraft meiner Stärke. Und dieses Löwenbild, zuerst mal das Erste nochmal, lasst den Löwen raus, hat ja was etwas von Autorität zu tun. Ihr kennt den Löwen als König der Tiere. Und wenn der auftaucht, das hat einfach etwas von Autorität, von Vollmacht zu tun. Und letztendlich war die Message, wo ist die Gemeinde Jesu vielleicht zu einem schönen Miezekätzchen geworden, zu einer Hauskatze, aber nicht mehr zu diesem Löwen, zu dem sie berufen ist. Und nochmal, warum denn? Nicht, weil wir jetzt ein bisschen rumbrüllen. Ja, mir geht es nicht so um, jetzt müssen wir ein bisschen rumbrüllen, sondern weil ich weiß, wer ich in Christus bin und dass der mit mir ist, stärker ist als all das, das gegen mich steht. Amen. Darum geht es in diesem Löwen, in diesem Löwe, dieses Kämpferische auch und dieses Zurückgewinnen und nicht mit dem Status quo irgendwie sich zufrieden zu geben. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Es gilt für alle drei hier, diese Bereiche. Entweder resignieren und die Dinge dann einfach laufen lassen. Und man sagt, oh, da gehen halt die Dinge ihren Gang. Ja, das ist so. Oder zu sagen, Herr, wie siehst denn du die Dinge? Was ist dir auf dem Herzen? Und dann stehen wir hier auf in einer Autorität, die wir uns nicht selber geben, sondern die uns von Gott gegeben ist. Wie mich der Vater gesendet hat, sagt Jesus, sende ich euch auch. Geht hin in meiner Vollmacht, in meiner Kraft. Und darum geht's. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Hagar der Schreckliche? Ich habe das früher ab und zu mal gelesen, ist so ein Comic, so ein ein Wikinger-Comic irgendwie. Da gibt es so ein nettes Cartoon, das habe ich noch mal gesucht, habe es dann nicht gefunden. Aber das war so, in diesem Cartoon, da sind sie kurz vorm Angriff, die Feinde sind da irgendwie in der Stadt und sie sind völlig eigentlich Unterleger und Hagar schreit so, und jetzt lasst uns die Stadt einnehmen. Dann meldet sich ein und sagt, es sind 13 Leute, also die da kämpfen. Er sagt, Chef, können wir noch mal abstimmen vorher? Oder sagt er, okay. Oder stimmt sie ab und er fragt Hagar den anderen, und wie ist das Ergebnis? Sagt er, 12-1 für Davonschleichen. Wir sind berufen und das glaube ich, und darum ging es immer wieder um das Thema Kühnheit. Das beschäftigt mich seither, dieses Wort Kühnheit. Eine Kühnheit, die wirklich aus dem heraus geboren ist, wer wir in Christus sind. Das Thema Stier, den Stier bei den Hörnern packen. Stier steht einfach für die Herausforderungen unseres Lebens. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem Stier begegnet seid. So. Wir waren kürzlich im Mai in Adelboden und ich und Tom, wir sind ein bisschen vorausgelaufen bei einer Wanderung und haben natürlich gedacht, wir nehmen eine Abkürzung. Und da war echt, wir sind die schon mal gelaufen, da war vorher noch keine Weide und auf einmal war das so ein doch einzäunt und wir mussten aber da drüber gehen, um wieder auf den Weg zu kommen. Ich sag, komm, wir gehen da durch. Wir waren kaum auf der Weide, erblicken wir rechts so eine Kuhherde und vor allem auch mit einem Stierbulle irgendwie. Und der hat müssen nur hochgucken. Und ich habe zum Tom gesagt, hey, lasst uns Gas geben, ja? Und wir waren so schnell über dieser Weide drüber, der hat müssen nur hochgucken. Der hat uns noch nicht einmal angegriffen. Aber ich glaube, so ist manchmal unser angstbesetztes Gefühl, manchmal, wenn die Herausforderungen kommen, das ist dieses Bild, ergreift den Stier bei den Hörnern, packt ihn, schaut diese Herausforderung an. Und auch hier wisst du Herausforderung, du bist nicht größer als die Kraft, die in mir wirkt. Und das hat nichts mit der Überheblichkeit zu tun. Und wir dürfen manchmal ein bisschen mit zittrigen Knie diesen Herausforderungen anschauen. Aber Leute, es geht doch nicht darum, dass wir so auf dem Rückzug sind, sondern wirklich in diesem auch leben. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte. Egal, am Einstieg. Nee, das sage ich jetzt nicht mehr. Und dann das Letzte, und darauf möchte ich da auch eingehen, an diesem Punkt. Erhebt den Stab. Leute, ich habe hier was mitgebracht. Habe ich die Woche aus dem Bach zwischen Jesingen und Kirchheim gefischt. Erhebt diesen Stab. Leute, der Stab in der Bibel steht ganz häufig für Autorität. Stab ist mehr als ein Stück Holz. Das ist jetzt nur mal ein Stück Holz. Ganz deutlich wird es bei Mose. Als Gott ihn beauftragt, und es ist interessant, dieses Bild vom Stab, wo er sagt, und diesen Stab, und es war der Stab, den Mose immer bei sich hatte, da steht nicht, dass er einen neuen Stab gekriegt hat. Mose war Hirte, mit dem, was er schon immer auch hatte. Aber er sagt, das, was du jetzt in der Hand hast, ist jetzt mehr dazu da, ist zu was anderem noch zu gebrauchen, als so ein bisschen deine Schafe umeinander zu streunen oder sonst irgendwas, sondern mit diesem Stab, heißt es, damit sollst du die Zeichen tun. Stab steht für Autorität, die Gott hier Mose verleiht. Aber nicht, weil in dem Holz Autorität ist, sondern weil es verliehen hat, von dem alle Macht auch ausgeht. Und da heißt es auch, und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Geschwister, ich ihr kennt die Berufungsgeschichte von Mose, der war am Anfang sehr zögerlich. Der wollte nicht. Ist übrigens durch die Bank oft so, wenn Gott Menschen beruft. Auch zu herausfordernden Dingen. Das sind immer warum? Weil es meistens Unmöglichkeiten sind. Dann bräuchten wir ja auch Gott nicht, oder? Wenn wir alles selber mit unseren Möglichkeiten im Griff hätten, die Herausforderungen. Und dann, ich habe immer so das Bild, ich habe das mal glaube ich, beim Leiterschaftsseminar auch schon mal gezeigt, diesen Stab, den Gott Mose gibt, sagt, nimm den jetzt. Ich stelle mir vor, dass am Anfang der Mose das vielleicht so ein bisschen genommen hat, zaghaft. Und irgendwann hat er den gepackt und gesagt, okay Herr, ich nehme die Autorität, die du mir gegeben hast. Und da heißt es eben, dieser eine Vers, du aber hebe deinen Stab, das ist in dieser entscheidenden Stelle, wo sie durchs Schilfmeer durch sind, hinter ihnen der Ägypter, vor ihnen das Meer. Und dann sagt Gott, erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen können. Strecke deinen Stab aus und spalte es im Aufblick auf mich. Leute, so was ich keine Lust habe, ist irgendwie so ein bisschen so ein Spielchen, dass wir geistlich so ein bisschen mit so einem Stäbchen, mit was weiß ich, chinesische Stäbchen, Essstäbchen ein bisschen rumnehmen, sondern dass wir in dem Bewusstsein leben und unseren Stab annehmen. Ich mache mal ein Beispiel. Uns ging es so, am Donnerstag haben wir Ältestengebet gehabt. Ihr wisst vielleicht, vor allem die Anwohner, die hier in der Gegend wohnen, es gibt immer wieder Ruhestörungen hier um unser Gebäude herum. Es gibt immer wieder Sachbeschädigungen, auch die Woche wieder, um unser Gebäude herum. Und wir müssen da etwas tun. Wir haben da auch Verantwortung, ist gar kein Thema. Und dann sind halt gleich so Überlegungen, wo wir überlegt haben, machen wir so ein Bewegungsmelde hin mit einem starken Licht, dass einfach das ausgeleuchtet ist. Ein Schild, gut, das wäre vielleicht nicht schlecht. War sogar eine Überlegung, müsste man eigentlich gerade bei Sachbeschädigung Überwachungskameras oder irgendwie was hinmachen. Also einfach nur mal diese Überlegungen. Und das ist menschlich und ist nicht alles schlecht. Das muss man auch sich überlegen. Bis dahin, dass man sagt, da sperrt man halt alles zu. Bei der Kinderferienwoche wird es zu sein, da hat es auch absolut seine Berechtigung, geht gar nicht. Anders, wenn wir da Verantwortung für die Kinder auch haben, aber sonst sperren wir einfach zu. Das ist menschlich. Und dann war irgendwie geistlich der Impuls, sagen, warum erheben wir nicht unseren Stab über unser Gelände? Amen. Und sagen, wir haben jetzt keinen Stab dabei gehabt, gell, Susanne, sind da draußen gestanden, wo immer die sind, und sagen, im Namen Jesu, dieses Gelände soll ein Ort sein, wo keine Beschädigung stattfindet, ein heiliger Ort, ein dir geweihter Ort. Ich weiß, es hört sich menschlich vielleicht ein bisschen crazy an, aber im Reich Gottes ist nicht alles menschlich, rational, logisch. Und so meine ich, dass wir manchmal auf unsere Dinge gucken und sagen, Gott, was hast du denn als Autorität uns gegeben? Und jetzt schließe ich mit zwei Männern ab, die für mich für zwei Sinnbilder stehen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe es gleich. Aber diese zwei Männer, die für mich da stehen. Wisst ihr, diese Bilder, die der Stefan Vater gebraucht hat, im Löwe, mit dem Stier an die Hörner packen und erhebt den Stab. Als ich darüber nachgedacht habe, kam mir, dachte ich, Herr, wie fasse ich das zusammen? Dann war dieses Wort plötzlich da, Erbe. Das ist ein Erbe, euch anvertraut. Hier, Galaterbrief, heißt es, ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht auch mal eine Predigt reinmachen. Was heißt denn Erbe? Natürlich Erbe der himmlischen Ewigkeit. Erbe hat immer einen zukünftigen Aspekt. Wir sind Erbe des Zukünftigen. Aber wir haben doch schon ein Erbe im Gegenwärtigen. Wer von euch hat schon mal geerbt? Ich habe schon mal geerbt. Ist es nicht schlimm, sich da zu outen? Das ist ja nicht schlimm, es tut ja nicht weh. Ja? Was ist denn wichtig beim Erben? Ich muss als Erbe das Erbe annehmen. Sonst wird es nicht übergehen oder sonst hat es keine Wirkung auf mich. Gott hat uns ein Erbe gegeben in den Verheißungen seines Wortes. Viele Verheißungen in seinem Wort ist eine Art Erbe an uns gerichtet. Und ich glaube, dass wir viel zu lang, und das spreche ich nicht nur von der EFG Kirchheim, überhaupt von der Gemeinde Jesu, dass wir das Erbe, das Gott uns gegeben hat, das im Ausdruck auch in diesen drei Bildern kommt, auch von Kühnheit, dass wir dieses Erbe viel zu lange vernachlässigt haben. Und daher zwei Männer, die ich da euch, und da werde ich euch so entlassen in diesem Bild, für wen entscheiden wir uns? Wen nehmen wir uns zum Vorbild? Den einen, ihr kennt ihn, der gute liebe Esau, Bruder Jakobs. Er kommt hungrig zurück von seinem Einsatz, ich glaube als Jäger war er, wahrscheinlich nichts gefangen, sonst hätte er nicht Hunger, kommt zurück und sieht seinen Bruder Jakob, der hat ein leckeres Linsengericht gekocht. Und er sagt, gib mir zu essen, ich habe so einen Kohldampf, ja, ich sterbe fast, ich brauche jetzt was zu essen. Und dann sagt ihm Jakob, Schlitzohr Jakob, ich gebe dir zu essen, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst oder gibst da dafür. Erstgeburtsrecht in der damaligen Zeit, der Erstgeborene hatte Privilegien, der hatte einen besonderen Segen. Schau, ja, bis vielleicht nur in der heutigen Zeit, so in der Landwirtschaft zum Beispiel, der Erstgeborene in der Regel kriegt den Hof und muss die anderen auszahlen. Also der Erstgeborene, das ist ein besonderes Erbe. Erstgeburtsrecht steht für besonderes Erbe. Und was macht der Esau in diesem Satz, wo er sagt, ich muss ja sowieso einmal sterben. Was nützt mir mein Erstgeburtsrecht? Hat er ein Verständnis der Kostbarkeit seines Erbes? No, null, nada, überhaupt nicht. Hat er ein Verständnis und verschwendet es einfach und gibt es einfach her. Esau, der Erste, und über den habe ich auch schon mal berichtet, und der Mann, der gefällt mir so. Es ist Naboth. Dieser Mann, ein Kampf ums Erbe. Wir lesen eine Geschichte von ihm in 1. Könige 21 und da heißt es, einige Zeit später geschah Folgendes. Ganz nah beim Palast König Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg, der einem Mann namens Naboth gehörte. Und jetzt könnt ihr mitlesen. Da sagte Ahab zu Naboth, dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Und dann sagt Antwort Naboths, doch Naboth antwortete, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinem Vorfahren übernommen habe. Verstehen wir den Unterschied zwischen Esau und Naboth? Ups. Ahab steht im Königtum Israels wirklich für das Böse. Ahab hat während er geregiert hat, das war so krass, so viel von Bosheit. Er war verheiratet mit Isabel, die immer in der Bibel dargestellt wird. Sie war eine Götzendienerin, eine, die sich gegen die Männer Gottes und es einfach aufgelehnt hat. Und sie wird auch in der Bibel als Sinnbild für alles Böse letztendlich gebraucht. Und was macht hier Ahab, der Böse? Sehr raffiniert. Zuerst mal, das Angebot hört sich doch gut an und sagt, gib mir doch dein Weinberg. Entweder gegen Tausch, gegen einen besseren, oder ich bezahle ihn dir auch dafür. Und er sagt, ich will aus deinem Weinberg, was will er machen? Ein Gemüsegarten. Was ist denn, ich glaube, da ist ein Sinnbild dahinter zwischen Gemüsegarten und Weinberg. Weinberg in der Bibel steht immer für das Kostbarste, was es gibt. Edler Wein. Leckerer Tropfen. Also Weinberg, das ist das Edlere. Ein Gemüse, nichts gegen Gemüse. Ja, alle Veggie, Vegetarier. Aber das ist ein schlechter Handel. Aus diesem Weinberg, der seit Generationen dem Familien Naboths gehört, will dieser König einen Gemüsegarten draus machen. Und dann kommt diese Antwort von Naboth und sagt, der Herr bewahre mich davor. Leute, das kann man eigentlich übersetzen mit dem, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Kein, no way, das geht gar nicht. Null. Es ist ferne von mir. Du kannst mir eine Million bieten. Du kannst mir alles bieten. Aber mein Erbe, das von den Vorvätern mir gegeben ist, das werde ich nicht loslassen. An dem halte ich fest. Und wer die Geschichte weiterliest, wir haben jetzt nicht die Zeit, das voll fertig zu lesen, aber wer die Geschichte weiterliest, wird lesen, Naboth bezahlte mit seinem Leben für sein Erbe. Er wird umgebracht durch eine Intrige von Isabel ausgeheckt und so kommt Ahab an seinen Weinberg. Er wird dann von Gott dafür auch gerichtet. Ja. Kommst du nach vorne, Edmund, wir oder ihr als Team? diese Punkte, das hat für mich was mit diesem Erbe zu tun, das Gott uns gegeben hat. Und ich lasst uns da uns gegenseitig ermutigen. Jeder hat vielleicht von der Gemeindefreizeit auch was anderes mitgenommen. Und da waren noch viele andere gute Aspekte, die ich einfach jetzt nicht, ja, alle. Aber das war etwas, was ich so mitgenommen habe von dieser Gemeindefreizeit. Diese drei von Kühnheit, und dass Kühnheit echt eine Erbe ist, das gegründet ist in dem, wer Christus ist und was er mir anvertraut hat. Und dass die Herausforderungen, die Probleme, dass wir nicht berufen sind, davon zu laufen, sondern in seiner Kraft die Dinge auch zu verändern. Wir hören jetzt ein Lied. Das habe ich in Israel zum ersten Mal gehört, als ich in der King of Kings Gemeinde war. Entschuldigung, Edmund. Zuerst nochmal das Lied. Hört es euch einfach mal an. Dieses Lied, geschwind sagen, das hat, ich weiß nicht, ob da auch was in euch das auslöst. Es ist auf Englisch, aber es heißt Come Alive. Und im Refrain heißt es immer wieder hier im Deutschen, so rufen wir den trockenen Gebeinen zu, werdet lebendig, und wir rufen zu den toten Herzen zu, werdet lebendig, steht auf aus der Asche, lasst uns sehen, wie ein Heer aufsteht, so heißt es im Refrain. Und dieses Lied, hört es euch mal an, ob das was mit euch macht. Ich würde nicht sagen, da geht es mir gar nicht drum, oh hier, toten Gebeine oder tote Herzen oder sonst irgendwas, aber das darf noch, wenn ich selber mein Leben angucke, noch mehr an Mut, an Kühnheit, an Aufstehen, auch dieses Aufstehen, einfach zunehmen in unserem Leben und auch als Gemeinde. Hört es euch mal an.